Ich möchte es hier auch gerne noch einmal sagen, die letzte Bundesregierung war wirtschaftspolitisch meines Erachtens die schlechteste, die wir je hatten. Und es hat angefangen mit diesem unsäglichen Satz von Sebastian Kurz, koste es, was es wolle. Das ist wirklich uns so milliardenschwer auf den Schädel gefallen.
All die Kammerkosten, die wir leisten müssen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so hoch sind, würde man die halbieren, würde das Budget viel mehr Spielraum bekommen, dass wir dementsprechend für andere Dinge die Mittel frei hätten.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten.
Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten darüber zu streiten, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Willkommen bei Streitwert, heute mit Beate Meinl-Reisinger, Außenministerin, Vorsitzende der NEOS und eine der prägenden liberalen Stimmen im Land. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Damit komme ich auch zum Thema der Kommunikation, was die Regierung anbelangt. Ich glaube, es haben sich alle sehr gefreut, dass die NEOS Teil dieser Bundesregierung sind, weil eben ein weiteres Rot-Schwarz alleine für Stillstand gesorgt hätte, mit Sicherheit. Trotzdem die Wahrnehmung des normalen Konsumenten, der also jetzt nicht jeden Mittwoch im Ministerrat sitzt und Details kennt oder weiß. Die Wahrnehmung des normalen Konsumenten ist trotzdem jene, Reformen passieren zu wenige, Reformen wie Pensionsreform und viele andere Dinge, die ihr zum Teil angestoßen habt oder angerissen habt oder damit man sich erwartet hat von euch, passieren nicht. Lauft ihr Gefahr, ein FDP-Schicksal zu erleiden, in dieser Regierung aufgerieben zu werden? Weil wenn ich mir das anschaue, was teilweise, wie sich Andreas Babler durchsetzt als Juniorpartner in einer Koalition, in einer Dreierkoalition, denke ich mir manchmal, der ist stärker als die ÖVP und ihr duldet es ein bisschen, das ist die Wahrnehmung. Lauft ihr Gefahr, da unter die Räder zu kommen?
Also zunächst einmal, ich habe NEOS mitgegründet und bin jetzt seit 2018 Parteivorsitzende und in diesen letzten 10 Jahren, 12 Jahren, 8 Jahre als Parteivorsitzende, habe ich immer wieder die Situation gehabt, dass mir jemand erklärt, was alles schwierig ist und wovor man sich nicht fürchten muss. Das ist nicht mein Zugang, niemals gewesen. Ich glaube immer an die Möglichkeit, Chancen zu sehen und sie auch zu nutzen und hart dafür zu arbeiten. Furcht oder Angst ist kein guter Berater. Das ist einmal der wichtigste Punkt. Wir waren bereit, Verantwortung zu übernehmen. Sicher wäre es leichter gewesen in der Opposition. Gerade jetzt, wo die nächste Krise, massive Krise da ist. Und um ehrlich zu sein, das freut uns nicht, weil wir waren gut unterwegs. Auch was Wachstum angeht, was Kampf gegen die Teuerung angeht. Wir haben gute Ergebnisse geliefert mit Prognosen, die auch wieder besser waren. 1,2% Wachstum, 2,2% Inflation. Und jetzt ist mit diesem Krieg im Nahen Osten eigentlich die vierte Megakrise, die Österreich, nicht nur Österreich, aber trifft seit 2015. Wir haben Migrationskrise, Covid, der Krieg in der Ukraine, der nach wie vor tobt. Letzte Nacht über ein Dutzend Tote durch russische Angriffe. Und jetzt das. Aber das ist keine Ausrede. Man muss trotzdem seinen Job machen und eigentlich ist das sogar ein Ansporn, mehr Reformen voranzutreiben. In den Bereichen, in denen wir zuständig sind, liefern wir auch. Und das wird von den Wählern geschätzt. Wir sind nach wie vor stabil. In manchen Umfragen liegen wir sogar höher als bei der letzten Wahl, in manchen Umfragen leicht drunter. Aber die Wählerinnen und Wähler sind in einem hohen Ausmaß zufrieden mit unserer Arbeit, weil wir liefern das, was wir versprochen haben. In den Bereichen. Ein allerwichtigster Bereich ist natürlich die Bildungsreform, wo wir konsequent seit einem Jahr einen wichtigen Systemwechsel nach dem anderen vorantreiben. Erst jetzt ein erster Stein der Lehrplanreform, der Chancenbonus, also eine komplette Umstellung der Finanzierung von Schulen hin, was die wirklich brauchen am Schulstandort. Und jetzt angekündigt auch, und das wird, glaube ich, ein radikaler Systemwechsel sein, die Messbarkeit von Ergebnissen, von Schulergebnissen, sodass ich auch wirklich dieses Versprechen einlösen kann, aus allen Schulen die besten Schulen zu machen, weil das haben unsere Kinder und auch die Eltern verdient. Das sage ich auch als Mutter von 3 Kindern im Schulsystem. Gut, ich glaube, in der Außenpolitik sieht man auch den großen Unterschied.
Darf ich da etwas kurz dazu sagen? Mhm. Auch nur als Konsument, da wäre ein bisschen mehr Marketing hilfreich, glaube ich, in der Kommunikation. Ja. Ich sag's nur.
alles gut. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Manchen ist immer zu viel Inszenierung, anderen ist zu wenig.
Das geht nicht um Inszenierung, Kommunikation.
Da bin ich relativ entspannt. Okay. Und vor allem bin ich auch, wie soll man sagen, da vielleicht recht altmodisch. Ich glaube, du musst liefern, Ergebnisse, weil aber es erzählt am Ende schon das,
was du erreicht hast. Ja, aber du musst auch sichtbar machen.
Es erzählt am Ende schon das, was du erreicht hast und nicht nur, was du erzählt hast.
Natürlich.
Wir hatten schon eine Phase mit schillernden Kanzlern, die in Wirklichkeit gar nicht so viel weiterbracht haben.
Gar nichts weitergebracht
haben. Oder nur das Erzählte gereicht hat. Und ich bin durchaus der Meinung, im Sinne der Menschen muss man was erreichen und nicht nur erzählen.
Aber gut,
geschenkt kann man immer, auch da höre ich seit 12 Jahren Tipps.
No offense,
alles gut. Ich bin immer lernfähig und ich finde das auch gut und wichtig und richtig. In anderen Bereichen haben wir auch den Kurswechsel eingeläutet. Beim Budget, die Schuldenpolitik beendet, das dauert jetzt und ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir die größte Ambition haben, das schneller zu machen, deutlich mehr ausgabenseitig zu machen, aber immerhin, ich habe es auch mitgebracht, im Bereich der Förderungen haben wir schon allein in den ersten 2 Jahren das Fördervolumen auf Bundesebene um 23% gekürzt von 12,6 Milliarden auf heuer 9,7 Milliarden. Das heißt, das ist ein Viertel. Das ist nicht wenig. Im Bereich der Pensionsreform habe ich es gesagt, das sind die größten Schritte, die gemacht wurden, die wir gleich in den ersten Monaten auf den Weg gebracht haben, seit Jahrzehnten mit der Einführung der Teilpension, den Veränderungen bei der Korridorpension und auch bei der Altersteilzeit. Wir haben die Bildungskarenz abgeschafft, wir haben auch den Klimabonus in dieser Form abgeschafft, also wir sind auch durchaus für manche ist es ja ein schönes Bild mit der Kettensäge rangegangen bei manchen Dingen und haben da ganz wesentliche Formen angestoßen. Ich glaube, im Pensionsbereich, was noch unterschätzt wird, ist dieser Nachhaltigkeitsmechanismus. Was heißt das? Wir haben gesetzlich festgelegt, dass es einen verbindlichen Ausgabenpfad geben wird. Wenn der nicht eingehalten wird, es wird jedes Jahr einen Bericht darüber geben, dann müssen 2029 Maßnahmen sich anschließen. Und vielleicht, weil man das immer erklären muss, es bleibt dann oft so über, die Neos sind gegen Pensionisten oder wollen den Pensionisten die Pensionen wegnehmen. Das stimmt ja nicht. Es gibt 3 Punkte, die man machen kann, wenn die Pensionsausgaben, die öffentlichen, davon galoppieren. Ich kann tatsächlich Pensionen kürzen, das wollen wir nicht. Ich kann die Beiträge erhöhen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das wollen wir auch nicht, weil wir wollen eigentlich Lohnnebenkosten senken und erhöhen. Oder ich kann das Antrittsalter anpassen an die Lebenserwartung. Und das ist der Bereich, wo ich sehr wohl glaube, dass wir was tun müssen. Der größte Wurf wird aber sein, tatsächlich in die Strukturen hineinzugehen. Auch in den Föderalismus. Das ist das Bohren von wirklich dicken Brettern. Wir haben mit der Reformpartnerschaft zumindest jetzt den Beginn gelegt, also wir sind ja auch in den Verhandlungen, es ist schon mehr als der Beginn, in den zentralen Bereichen Bildung, auch da Föderalismus, jeder ist für was zuständig, aber nicht verantwortlich, Gesundheit, wo wir glaube ich alle sehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann, weil auch die Leistungen für die Menschen nicht gut sind. Und auch im Bereich Verwaltung allgemein und Energie da mal auszuholzen. Und zwar nicht ein bisschen, sondern einmal richtig gescheit umzurühren und uns wieder die Frage zu stellen, auf welcher Ebene sollte was gemacht werden. Ich habe die Ambition, dass was rauskommt. Es haben viele die Ambition, möchte ich jetzt auch fairerweise sagen, dass was rauskommt. Es gibt hier tatsächlich ein gutes Miteinander in der Koalition. Aber es gibt unterschiedliche Interessen. Die Bundesländer haben andere Interessen. Die Sozialversicherung hat andere Interessen. Ich glaube, wir können hier was zusammenbringen, was mehr ist als der kleinste gemeinsame Nenner. Ich möchte auch Mut dazu machen, weil ich glaube, dass es wichtig ist für die Menschen zu zeigen, dass wir gewillt sind, auch an den Strukturen etwas zu verändern und gleichzeitig damit die Leistungen zu verbessern. Aber ich bin eben nicht allein verantwortlich, da müsste ich deutlich stärker sein
schon in der klar. Politik. Großer Block der Lohnnebenkosten sind die Kammerbeiträge.
Ja, gern.
nämlich also, für alle, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Ärztekammer. Ja. Jetzt sind die UNOs einen Schritt nach vorne gegangen in der Kammerreform und haben auf einen Vizepräsidenten verzichtet. Die betroffene Person hat sich daraufhin, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, von den UNOs losgesagt und ist jetzt ein fraktionsfreier oder parteifreier Vizepräsident geblieben in Wien, um dem Herrn Ruck weiter den Steigbügel zu halten. Sind das die Niederungen des politischen Tagesgeschäftes, wo dann Haltung abgegeben wird für einen Kammerbeitrag für eine Einzelperson?
Also ich habe jetzt herausgehört, dass NEOS oder in dem Fall UNOS, unsere Unternehmerorganisation, genau das Gegenteil gemacht haben, als Haltung abzugeben.
UNOS haben sie gemacht.
Bitte, also da glaube ich, sollten wir jetzt nicht über einzelne Personen sprechen. Das muss eher beantworten. Ich glaube, für NEOS ist die Position klar. Ich finde das auch einen guten Schritt. Einen Schritt zu zeigen, wie man so schön sagt, walk the talk. Mhm. Wir können nicht nur ständig über Reformen reden, sondern wir müssen auch sagen, dass wir bereit sind, das zu tun. So wie jetzt wir sagen, naja, es gibt zu viele Funktionäre in der Wirtschaftskammer und ich glaube, das wird jeder recht geben. Und da muss man einen Schritt nach vorne machen und sagen, okay, wir verzichten auf den Funktionär, den wir da haben, weil wir sind der Meinung, braucht es eigentlich nicht, vielleicht auch nicht einmal mit zu dem Gehalt. Das Gleiche gilt in Wien für die nicht amtsführende Stadträte. Also das ist ja eine groteske, ja. Auch grotesk, wie sich Parteien, wie gerade auch die FPÖ, die angeblich die Interessen der Menschen vertritt, so dran klammert an diese Funktionen und Titel. Weil es viel Geld kostet, keine Aufgabe, keine Verantwortung hat. Und ich sehe schon ein, Kontrollrechte der Opposition, aber das kann man anders darstellen. Also da geht es ja wirklich nur um Pfründe, die gesichert werden. Das sind kleine Beispiele. Wir haben auch in anderen Bereichen schon gezeigt, dass wir auf Sachen verzichten. Aber das ist natürlich genau die Symbolik. Damit ändere ich noch nichts. Aber ich zeige, ich bin doch anders. Es ist nicht der Futterdruck das Wichtigste. Aber ich glaube, die Kammer braucht eine Reform. Ja. Egal wie man zur Kammer und zur Pflichtmitgliedschaft steht, die Kammer braucht eine Reform. Es ist schon, wenn ich mir das erlaube, als Frau zu sagen, immer wieder bezeichnend, dass gerade dann, wenn alles in Trümmern liegt, eine Frau die Verantwortung übernehmen muss. Ich wünsche Martha Schulz wirklich hier viel auch Mut, weil ja die Zufriedenheit der Unternehmen nicht mehr gegeben ist. Und die Kammer ist kein Selbstzweck. So, und bei den Kammerumlagen rennst du bei mir offene Türen ein. Wir haben vorher gesprochen über Belastung der Unternehmen, die Notwendigkeit meines Erachtens Lohnnebenkosten zu senken, was bedeutet, ich muss Volumen freimachen im Budget, was natürlich nicht leicht ist, weil das Geld ist nicht
da. Bei den Kammern wäre es am einfachsten.
Bei der Kammerumlage 2 und bei den Rücklagen, die da sind, wäre das natürlich so. Und daher ist unsere ganz klare Forderung, das auch auf jeden Fall zu tun.
Also wir haben uns das ja angeschaut und es geht ja um alle Kammern. Ärztekammer, Arbeiterkammer, Tierärztekammer, was es da alles so gibt, sind circa 1,5 bis 2 Milliarden pro Jahr, wenn du nur die Beiträge um 25% senkst, die direkt dem Mittelstand zugute kämen. Glaubst du, dass die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft die Sozialpartnerschaft in Gefahr bringen würde?
Das ist das Argument, das immer gebracht wird. Also wir haben das ja in unserem Programm. Ich halte es nicht für realistisch in dem Setup, in dem Österreich sich befindet, weil
es abzuschaffen. Hältst du nicht für realistisch?
Nein, weil am Ende bin ich eine simple Mathematikerin. Du brauchst eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und die ist nicht in Sicht dazu. Aber das wird uns immer von den Gegnern, insbesondere natürlich von den Kammern selber, die uns dann als Feinde der Sozialpartnerschaft bezeichnen. Ich glaube, die Sozialpartnerschaft ist in vielen Dingen sehr wichtig. Also gerade wenn ich jetzt in einer Situation bin wie jetzt in Österreich, wieder Krise, Energiepreise schießen in die Höhe, die Inflation beginnt sich wieder anzuheizen. Ich weiß, ich werde irgendwann vielleicht sogar Knappheiten sehen, Diesel, Kerosin. Also es ist halt massive Auswirkungen direkt auf unser Leben, was dort in der Straße von Hormuz passiert. Und möglicherweise muss ich erstens dadurch mehr tun, mehr Reformen wagen, weil ich Spielräume brauche im Budget und andererseits natürlich auch soziale Verantwortung wahrnehmen, weil ich kann hier in Krisen, sehe ich auch so, muss ich den Fokus haben darauf, die Schwächsten auch irgendwie zu unterstützen. Da ist die Sozialpartnerschaft, hat meines Erachtens, oder hätte eine sehr wichtige Rolle, diesen Ausgleich der Interessen zu finden, wie ich auch der Meinung bin, dass an sich das System der Kollektivverträge ein besseres ist als von einem gesetzlichen Mindestlohn, weil es immer flexibler ist, weil es immer Produktivität und wirtschaftliche Lage mit berücksichtigt.
Kommen wir wieder zu dem Thema von Beginn. Lohntransparenzgesetz ist eigentlich gar nicht notwendig, weil wir haben die Kollektivverträge. Es wäre ja wiederum nur doppelt gemoppelt, nicht?
Es ist tatsächlich ein Punkt der Diskussion, wo wir gerade auch dabei sind, das aufzuarbeiten, dass es in Österreich mit dem kollektivvertraglichen System möglicherweise sogar eine Einschränkung werde. Aber ich bitte dich da um auch Verständnis.
Nein,
wir sind jetzt hier in den Verhandlungen. Ja, ich halte es für bürokratisch und schwierig und es wäre mir lieber gewesen, oder es wäre mir lieber, die Kommission würde ja sagen, auch in diesem Bereich, naja, stop the clock, wir überlegen uns das nochmal.
Die Kammerumlage 2, interessanterweise, ist eine Verordnung, die könnte der Wirtschaftsminister per Unterschrift aufheben, weil es war eine Notverordnung.
Du kannst dir versichert sein, auch in diesem Bereich, dass es einer der zentralen Punkte ist, die wir auch in die Budgetverhandlungen einbringen, weil ich glaube, und vielleicht machen wir jetzt einmal das Bigger Picture, weil ich bin weder Kammervertreter.
Nein, das ist, geht ja um die Lohnnebenkosten.
Und das ist ja, genau, das ist etwas, nehmen wir ja, das Bigger Picture. Ja. Und das ist ja die Frage, was machen wir jetzt in einer Situation, wo wir weiter sanieren müssen, aber gleichzeitig dieses Budget, also nur sanieren allein, okay, ich bin ja nicht der Sanierer, der kommt, ist auch wichtig. Ich will einen ordentlichen Haushalt wieder aufstellen, das Budget Österreich auf gesunde Beine stellen. Ich möchte das hier auch gerne noch einmal sagen. Die letzte Bundesregierung war wirtschaftspolitisch meines Erachtens die schlechteste, die wir je hatten. Und das hat angefangen mit diesem unsäglichen Satz von Sebastian Kurz, koste es, was es wolle. Ja. Das ist wirklich uns so milliardenschwer auf den Schädel gefallen. Aber sei es drum, jetzt biegen wir das gerade. Aber nur sanieren ist zu wenig. Meines Erachtens brauchen wir Spielräume. Wir können nicht von einer Krise zur nächsten Krise hecheln mit einem Budget, das immer so auf Kante genäht ist, das sich gerade so ausgeht, dass wir halt ja aus dem Defizitverfahren rauskommen, aber eigentlich keine Spielräume haben, auch nicht für Zukunftsinvestitionen. Ich habe es vorher gesagt, erneuerbare Energien. Das ist keine Frage der Ideologie, das ist eine simple Frage von wirtschaftlichem Denken. Das ist die zentrale Frage. Haben wir in der Zukunft genug Energie zu leistbaren Preisen? Und egal, wie man dazu steht, wir müssen es ausbauen und am besten das ausbauen, was wir auch als Freiheitsenergie nutzen, was wir bei uns produzieren können. Das sind Zukunftsinvestitionen. Bildung, klassische Zukunftsinvestitionen. Und da beginnen vor allem auch im Schnittstelle Integration, wo wir definitiv auch einen Kurswechsel jetzt auch vollzogen haben im Bildungsbereich, den Kindergarten mitdenken. Da werden wir Mittel brauchen. So, und dann der dritte Bereich ist die Entlastung. Unser Ansatz als NEOS ist zu sagen, okay, Ziel dieses Budgets, des Doppelbudgets, das wir gerade verhandeln, muss natürlich sein, dass im Ende weniger Staat rauskommt, also eine niedrigere Staatsquote. Weniger Staatsapparat, weil wieso sollten wir den Menschen sagen, wir sparen bei ihnen, wenn wir sagen, wir sparen aber nicht beim Staatsapparat?
Und 55,6% Staatsquote, nicht?
Das ist der erste Punkt, 56% knapp, ja, genau, ist die Staatsquote. Ja. Beim Staatsapparat geht es hier natürlich um die öffentliche Hand, um die Frage der Beamten. Und ich sehe, welchen hervorragenden Job hier gemacht wird, auch in den Ministerien. Aber wir haben ja schon die politische Einigung, hier wirklich auch jede zweite pensionierte Stelle nicht nachzubesetzen und haben das Ziel, hier 6% einzusparen auch. Das heißt, wir cutten den Staatsapparat. Und weniger Steuern, eine niedrigere Steuerquote. Will ich das, brauche ich den Spielraum im Budget, um diese Entlastung auch setzen zu können. Weil auf Pump machen wir es nicht mehr. Also wir finanzieren keine steuerliche Entlastung, die wir uns eigentlich nicht leisten können, mit neuen Schulden, die wir erst recht wieder umhängen müssen. Ja. Und jetzt ist das im Bereich der Lohnnebenkosten tatsächlich eigentlich ein größeres Volumen, das wir bräuchten, um eine wirklich substanzielle Entlastung zu bringen. Aber unsere Stoßrichtung ist sehr wohl, jetzt einmal einen ersten Schritt zu machen.
Mein Zugang, ich wollte vorher nicht ins Detail der Kammerthemen gehen, sondern mein Zugang war ja nur, dass all die Kammerkosten, die wir leisten müssen, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so hoch sind, würde man die halbieren, würde das Budget viel mehr Spielraum bekommen, dass wir dementsprechend für andere Dinge die Mittel frei hätten. Das war der Zugang und das war
Wobei
die Idee.
Wobei es im Idealfall natürlich den Menschen zurückfließen würde.
Natürlich.
Weil darum geht es ja letztlich. Also
so
es ist ja kein Selbstzweck.
Ja.
Weder eine Kammer noch ein Staat sollte ein Selbstzweck sein, sondern ja eigentlich auch den Menschen ein gutes Leben ermöglichen, die Dinge organisieren, die besser auch kollektiv organisiert werden. Und vor allem aber schauen, dass sich jeder in der Lage ist, selbstständig was aufzubauen. Und die Steuern sind hoch, sehr hoch in Österreich. Damit wird auch viel bezahlt. Also ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, Steuern ist Raub. Davon halte ich nichts. Das halte ich für, ja.
Sie müssen effizient eingesetzt werden.
Sie müssen effizient eingesetzt werden. Und ich möchte als Bürgerinnen und Bürger eine Leistung sehen. Ja. Ich glaube, in vielen Bereichen tun wir das auch. Aber die Steuerquote insgesamt gehört runter und die Wettbewerbsfähigkeit gehört herauf, weil letztlich geht es nicht darum, dass es Wirtschaft ist oder Menschen oder Wirtschaft oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern um ein gutes Leben
miteinander.
Der Wohlstand muss erarbeitet werden, muss auch innovativ produziert werden von der Wirtschaft, und das sind auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und die Menschen erwarten sich für sich und ihre Kinder ein gutes Leben, wo man sich vielleicht was aufbauen kann.
Ich danke sehr für das Gespräch, für deine Zeit, und ich würde mich freuen, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt im Laufe dieses oder des nächsten Jahres im Podcast Zusammenstärker das Gespräch fortzusetzen. Vielen Dank, Beate Meinreisinger.
Danke für die Einladung.